Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext haben wir heute Epheser 4, 11 bis 16. Ich wurde eben gefragt, ja, in der Erlosung steht ja für heute vorgeschlagen, Hesekiel 37, predigst du darüber? Ich habe die beiden Texte für Pfingsten getauscht, weil das besser passte. Also wer Hesekiel 37 hören möchte, gerne morgen nochmal kommen. Heute also Epheser 6, 4, 11 bis 16. Da lesen wir, Paulus schreibt, er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen und Euch von einem Traum berichten, von dem ich gelesen habe. Da heißt es, ich träumte, dass ich an einem Sonntagmorgen den Gottesdienst einer Gemeinde in einer kleinen Ortschaft besuche. Der Name des Ortes, Popenhausen. Wer gut in Heimatkunde aufgepasst hat, weiß, Popenhausen, das liegt gleich hinter Friedhofsruh, zwischen Düsselsheim und Pfaffenhofen. Die Kirche in Popenhausen steht noch mitten im Dorf, aber das Dorf steht nicht mehr zur Kirche. Die 1200 Seelen der Gemeinde gleichen Verblichenen. Nur 30 von ihnen, meist hochbetagt, haben sich für jeden Sonntag im dunklen Kirchenschiff versammelt. Man sitzt auf Abstand. Das war in Popenhausen schon immer so. Vor kurzem lief das Gerücht durch den Ort, es habe sich an einem der letzten Sonntage ein Jugendlicher in den Gottesdienst verirrt. Aber auf Gerüchte geben die Popenhausener nichts. Ich klemme mich in eine leere Reihe, davon gibt es ja genug. Während der Eingangsliturgie schlafen mir die Füße ein. Trotz hochsommerlicher Temperaturen draußen fröstelt es mich. Ich spüre eine eisige Atmosphäre und spiele mit dem Gedanken, auszuprobieren, ob man im Mittelgang Rollschuh laufen kann. Die 30 Gottesdienstbesucher lassen alles bereitwillig über sich ergehen, stehen an der richtigen Stelle auf, setzen sich wieder. Einige singen sogar mit, wenn die Orgel sie genügend antreibt. Seit schon noch mehr als 15 Jahren hält Pastor überall nicht nur den Gottesdienst, sondern auch das übrige Gemeindeleben von Popenhausen auf Trab. Er ernährt die Gemeinde und sie verzehrt ihn. Pastor überall ist Vorsitzender der GEK, der Gruppe Emsiger Kleriker. Ohne ihn läuft nichts und mit ihm läuft auch keiner. Ja, wenn wir unseren Pastor nicht hätten, sagen die Popenhausener. Pastor überall ist trotz seiner 5 Kinder und seines zweiten Schlaganfalls im letzten Jahr ein überaus rühriger Vertreter seines Berufsstandes. Überall, wo er ist, ist die Kirche. Und er ist wirklich überall. Das muss man ihm lassen. Die Popenhausener lassen es ihm. Genau das ist es, was sie so an ihrem Pastor schätzen. Weil er für sie die Kirche in Person ist, darf er machen, was er will, vorausgesetzt, niemand muss mitmachen. Der Predigtext spricht vom Haus der lebendigen Steine. Pastor überall spricht vor allem vom Umbau des Gemeindehauses, für den noch viel Geld fehlt. Als alle schon aufs Abend warten, zitiert er nochmal Luther vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen und davon, dass der Heilige Geist die Gemeinde aufbaut, sammelt und erleuchtet und mit vielen Gaben beschenkt. In der Reihe vor mir höre ich einen älteren Herrn seiner Frau zuflüstern, ja, unser Pastor ist schon ein talentierter Mann, nur gut, dass Gott ihm so viele Gaben gegeben hat. Endlich die Bekanntmachungen. Pastor überall gibt bekannt, dass die 68-jährige Organistin zur Kur muss und er selbst deshalb im mutigen Rückgriff auf seinen 2-jährigen Klavierunterricht vor 46 Jahren am nächsten Sonntag die Orgel spielen wird. Er bittet die Gemeinde um Verständnis dafür, dass er zu diesem Zweck während des Gottesdienstes zwischen Altar und Orgelempore immer wieder hin und her laufen muss. Aber so kommt wenigstens ein bisschen Bewegung in die Gemeinde, sagt er. Die Popenhausener lieben diese humorvolle Art ihres Geistlichen. Dann lädt Pastor überall zu einem Gemeindeabend ein, bei dem er über das Thema sprechen will, 10 Jahre ohne kirchliche Jugendarbeit in Popenhausen, eine Zwischenbilanz. Für die Popenhausener bittet Pastor überall dringend um einen zweiten Bläser, damit er nicht wie letzten Mittwoch wieder mit seiner Tuba alleine da sitzt. Dann gibt er bekannt, dass er gern die Amnesty International-Gruppe wiederbeleben würde. Leider sei er beim letzten Mal als Einziger da gewesen. Außerdem habe ihn der Küster in der Ansicht, die Gruppe falle ohnehin aus, im Gemeindehaus eingeschlossen. Eine ganze Nacht. Er, Pastor Überall, habe aber keine Lust, zum Gefangenen des Monats zu werden. Dann lässt Pastor Überall seine Gemeinde wissen, dass es ihm und seiner asthmakranken Frau in 10 Nachtschichten gelungen sei, die Umbearbeiten am Gemeindehaus energisch voranzutreiben. Er bittet die Gemeinde, sich in den nächsten Wochen mit dem Sterben etwas zurückzuhalten, da er zurzeit durch Besuchsdienste, Konfirmandenunterricht und Verwaltungsarbeiten äußerst stark beansprucht werde. Ansonsten sei er natürlich jederzeit zu sprechen, bis auf samstags zwischen 9 und 10 Uhr, weil er da die Nachrichten im Schaukasten aufhängt. Pastor Überall schließt mit dem Wochenspruch aus Hiob 3, Vers 25. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Was ich sorgte, hat mich getroffen. Nun habe ich keinen Frieden, keine Rast noch Ruhe. Dann kommt neues Ungemach. Und dann wünscht er seinen Popenhausenern den Frieden. Aber den kann ihn so schnell ohne ihn keiner nehmen. Dann wache ich auf, schweißnass, der Traum ist aus. Ja, ist das unser Traum von Gemeinde? Wohl kaum. Also meine auch nicht. Und ich bin froh, dass es bei uns nicht so ist wie in Popenhausen. Schön, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich einbringen. Dass wir eben kein Pfarrerverein sind, sondern ein Jesusverein, wo viele an unterschiedlichen Stellen dem Herrn dienen. Und eine Pfarrerkirche hat sowieso keine Zukunft. Es ist unvermeidlich, die Pfarrstellen werden zurückgehen. Und so haben wir auch heute ein Bild von Gemeinde, was uns Paulus im Epheserbrief zeichnet. Eine Gemeinde, in der es eben nicht nur einen Pfarrer oder sonst wen gibt, der alles macht oder irgendwann zusammenbricht, und auch nicht eine mehr oder weniger große Zahl von Konsumenten, die alles über sich ergehen lassen und entweder applaudieren oder meckern, sondern Paulus nennt uns in unserem Text verschiedene Leute, die in der Gemeinde am Werk sind. Ganz konkret lesen wir hier ganz am Anfang, Vers 11, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also, daran sehen wir zunächst, es soll also nicht einen geben, der alles alleine macht, also keine eierlegende Wollmilchsau, wie es so schön heißt, sondern viele. Schauen wir uns kurz an, welche Leute Paulus hier nennt. Zunächst Apostel. Apostel, das sind im engeren Sinne die 12 Apostel, die es damals gab. 2 Kapitel vorher von unserem Predigtext, da heißt es, dass die Gemeinde gebaut ist auf den Grund der Apostel. Nun gibt es heute die 12 Apostel nicht mehr. Hier unterscheiden wir uns von der neuapostolischen Kirche, die das anders sieht. Im weiteren Sinne können Apostel aber Leute sein, die so einen übergemeindlichen Dienst tun, die Gemeinden unterstützen. Dann haben wir als nächste Gruppe hier die Propheten. Im Alten Testament haben die Propheten dem Volk Gottes gesagt, was ist von Gott her dran. Also nicht nur Zukunft vorhergesagt, das auch, sondern ganz allgemein, was möchte Gott jetzt? Das geschieht zum Beispiel auch in der Predigt heute. Die Evangelisten, die nächste Gruppe, das waren Leute, die sich besonders an Außenstehende richteten, Missionare. Und schließlich haben wir Hirten und Lehrer. Damit sind vermutlich nicht zwei verschiedene Gruppen gemeint, denn es heißt ja hier, dass einige als Hirten und Lehrer eingesetzt wird und nicht einige als Hirten und einige als Lehrer. Gemeint sind also Leute, die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, die das Wort Gottes weitergeben und auch Einzelne im Blick haben. Jetzt könnte man fragen, ja, müssen wir jetzt, wenn wir eine biblische Gemeinde sein wollen, genau diese 4 Ämter auch haben bei uns? Wir sehen im Neuen Testament eine große Offenheit, was so konkrete Aufgaben und Ämter in der Gemeinde angeht. Zum Beispiel Apostelgeschichte 20, da lesen wir, dass Paulus mit den Ältesten in Ephesus sprach. Übrigens, Presbyter heißt nichts anderes als übersetzt Ältester. Heißt nicht, dass die alle über 60 sein müssen, aber die Verantwortung haben in der Gemeinde. Hier aber im Brief an die Epheser werden die Ältesten aber nun nicht erwähnt. Offensichtlich gab es also in den verschiedenen Gemeinden auch verschiedene Ämter oder zu verschiedenen Zeiten auch verschiedene Ämter. Also das heißt, wir müssen jetzt nicht sklavisch sagen, es muss jetzt genau die und die Verteilung von Ämter geben in der Gemeinde. Aber das Entscheidende ist das Prinzip, was dahinter steht. Dass es eben verschiedene Aufgaben in der Gemeinde gibt, die von unterschiedlichen Christen getan werden. Und dazu passt auch noch, dass diese Ämter, die Paulus hier aufzählt, nicht Selbstzweck sind. Also dass man nicht so, dass so war, dass also die Leute, die da genannt werden, jetzt die Arbeit machten und die anderen waren passiv, sondern was ist die Aufgabe dieser Leute? Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also die, die besondere Verantwortung haben, sollen eben nicht alles selber machen, sondern sie sollen andere dazu befähigen, Gott und der Gemeinde zu dienen. Wer sind die Heiligen? Die Heiligen sind nicht irgendwelche besonderen, auserwählten Christen, so Leute, die vielleicht heilig gesprochen werden, wie in der katholischen Kirche, sondern es sind Christen, die durch Jesus Christus geheiligt sind. Also die das Heil haben. Also anders ausgedrückt, alle, die mit Jesus leben. Paulus schreibt in seinen Briefen öfter so, an die Heiligen in Korinth und meint damit die ganze Gemeinde zum Beispiel. Für heute wird das heißen, was Paulus hier schreibt, Hauptamtliche, die besonders viel Zeit haben in der Gemeinde, sind in erster Linie dazu da, Ehrenamtliche zu gewinnen, anzuleiten und zu begleiten. Ein schöner Satz, der ist schon ein paar Jahrzehnte alt, aber stimmt bis heute. Er stammt von dem ehemaligen Herner Superintendenten Fritz Schwarz. Der heißt, der Pfarrer für die Mitarbeiter für die Gemeinde. Also auch ein Pfarrer, wie andere Hauptamtliche auch, soll nicht zuerst alles selber machen, sondern anderen helfen, dass sie sich in die Gemeinde einbringen. Und so schreibt auch Paulus ja hier, dass die Heiligen zugerüstet werden sollen zum Werk des Dienstes. Interessant, dass ja auch hier sozusagen die Heiligen, die ganze Gemeinde meint, die dienen soll. Also für ihn ist völlig klar, alle bringen sich ein in die Gemeinde. Und so fragt Gott sie und dich heute Morgen, hast du schon einen Platz gefunden in der Gemeinde, wo du mir dienst? Vielleicht fragt jetzt einer zwischendurch und sagt, wir haben doch heute Pfingsten, da geht es doch um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt hier in dem Text überhaupt nicht vor. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Ja, den gibt es. Drei Verse vor unserem Predigtext hören wir von Gaben, die Gott den Christen gibt. Und die Gaben Gottes sind im Neuen Testament Gaben des Geistes. 1. Korinther 12, die Verse, die wir von den Kindern gehört haben, da erfahren wir, dass die Gaben durch den Geist gegeben werden. Wobei die Gaben nicht einfach so vom Himmel fliegen. Der Heilige Geist gebraucht oft auch natürliche Gaben. Also wenn zum Beispiel jemand gut mit Kindern umgehen kann, dann kann der Geist diese Gabe gebrauchen, im Kidscore Kindergottesdienst zum Beispiel. Also aus natürlichen Begabungen können geistliche Gaben werden. Und die Gaben des Geistes sind eben eine Voraussetzung dafür, dass eine Gemeinde so funktioniert, wie es hier in unserem Predigtext heißt. Also insofern indirekt geht es in unserem Text sehr wohl um den Heiligen Geist. Also wie der Heilige Geist wirkt, wie der Heilige Geist in der Gemeinde Gaben schenkt und Christen gebraucht. Heiliger Geist heißt also nicht nur, ich bin irgendwie persönlich betroffen, das auch, sondern auch, der Dienst in der Gemeinde ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und damit das funktioniert, können wir ja mal fragen, welche Gaben hat Gott uns denn gegeben? Oder ganz persönlich, welche Gaben hat Gott mir und dir gegeben? Kennst du deine Gaben? Wenn ich jetzt fragen würde, bitte mal sagen, deine Gabe, fällt uns was ein? Und Gaben können auch eine Form der Berufung sein. Natürlich beruft Gott manchmal, indem er uns persönlich sagt, durch Bibelwort oder andere, das ist jetzt dein Ding. Aber es gibt auch sozusagen die allgemeine Form der Berufung, dass Gott eine Gabe gibt und durch diese Gabe mir sagt, das ist jetzt auch deine Aufgabe in der Gemeinde. Mancher sagt dann, naja, Gaben, da gibt es so tolle Leute, die trauen sich da vorne hin, sich hinzustellen, um was zu sagen und so, aber was soll ich denn machen, ich bin so unbegabt. Wenn du so denkst, dann möchte ich dir zusagen, eine gute Nachricht, Gott hat jedem Christen in der Gemeinde Gaben gegeben. Keiner ist unbegabt, keiner. Wenn du den Eindruck hast, ich bin unbegabt, ist deine Gabe vielleicht noch nicht entdeckt worden. Oder wir haben noch keinen Ort in der Gemeinde, wo deine Gabe zum Zug kommen kann. Nur so mal als Tipp, um zu fragen, was machst du eigentlich gerne? Oft sind Gaben auch die Dinge, die wir gerne machen, was man gut kann. Sagt vielleicht einer, ich bin gerne im Garten. Das ist auch eine Gabe. Es gibt Menschen, die haben sozusagen einen grünen Daumen. Meine leider verstorbene Schwiegermutter war so ein Mensch. Als unsere Kinder geboren waren, da wohnten wir in Essen, ganz in ihrer Nähe. Und da war sie sozusagen unser Pflanzenkrankenhaus. Bei uns waren die Pflanzen manchmal so ein bisschen schwach auf der Brust. Und dann haben wir sie in Kur gegeben bei ihr für einige Wochen. Und siehe da, die Pflanzen blühten alle auf. Die konnte das. Also manche Leute haben diese Gabe. Und die können wir auch in der Gemeinde gebrauchen. Also muss ich an der Stelle mal erwähnen, manchen ist aufgefallen, der Rasen sieht so wunderbar. Seit Jahren, seit ich hier bin, ist unser lieber Freund Hans Pitter und mäht hier ehrenamtlich den Rasen. Wunderbar, was für eine Gabe. Übrigens fürs Gemeindezentrum, Beschneiden und sowas, Büsche, da suchen wir immer noch Leute. Es gibt noch andere Gaben. Manche hat vielleicht die Gabe, Gäste zu bewirten. Wie wäre es, Leute zum Kaffee einzuladen? Und wenn einer sagt, naja, aber so missionarisch reden ist nicht so mein Ding, dann einfach einen anderen Christen mit einladen, der kann dann reden und du hast dann die Aufgabe, Gastgeber zu sein. Wieder andere haben die Gabe, vielleicht Texte zu formulieren. Warum nicht im Gottesdienst Fürbitte sprechen oder für den Gemeindebrief was schreiben? Manche haben auch die Gabe zu predigen. Muss eigentlich immer nur ein Pfarrer predigen? Es gibt also ganz verschiedene Gaben, die Gott seiner Gemeinde schenkt. Und keiner geht leer aus. Jetzt sagt vielleicht einer, ja, aber das ist doch keine Gabe, Gartenarbeit oder Leute einladen, ist doch selbstverständlich. Nein, sage ich, ist es nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte keinen Garten haben. Also wir sind ganz froh, dass bei uns nicht so viel Garten ist. Es gibt auch Leute, die bleiben lieber für sich und haben nicht so gerne Besuch. Also überlege, was ist deine Gabe und freu dich daran und dann setz diese Gabe ein für Gott und für seine Gemeinde. Nun könnte man weiterfragen, ja, aber sind das denn wirklich geistliche Gaben? Gartenarbeit, Leute einladen oder so andere Dinge, so Kleinigkeiten? Steht doch nichts davon in der Bibel. Die Gaben im Neuen Testament, die auch genannt werden, oder die Aufgaben, die wir auch hier in unserem Text haben, sie sind nicht sozusagen ausschließend zu verstehen. Wir sehen es daran, dass wir im Neuen Testament verschiedene, man nennt das Gabenlisten haben, wo verschiedene Gaben aufgeführt werden. Wir haben eine Stelle hier im Epheserbrief, wir haben einen Römerbrief und einen ersten Korintherbrief. Und das Interessante ist, überall in diesen drei Gabenlisten stehen verschiedene Gaben. Also wir haben also nicht eine bestimmte festgelegte Auswahl, wo man sagen könnte, das sind nur die biblischen Gaben und die anderen Gaben sind keine biblischen Gaben, sondern es gibt ganz unterschiedliche Gaben. Auch damals gab es in den Gemeinden offensichtlich schon ganz unterschiedliche Gaben. In Vers 13, da erwähnt Paulus die Einheit des Glaubens. Was hat das zu tun mit den Gaben und den verschiedenen Aufgaben? Zunächst, Einheit im Glauben bedeutet nicht, dass alle Christen nun gleich sein müssten. Sie haben eben nicht die gleichen Gaben. Sie haben auch nicht den gleichen Charakter. Sie haben auch nicht den gleichen Geschmack. Sie haben vielleicht auch nicht die gleichen politischen Ansichten. Einheit im Glauben bedeutet nicht Gleichförmigkeit. Manche denken ja so, in diesen Gemeinden, gerade in so frommen Gemeinden wie Truppach-Seelbach, da werden alle so in eine Reihe geprügelt. Nein. Aber Einheit im Glauben bedeutet, dass wir trotz aller Verschiedenheit verbunden sind. Verbunden sind im Glauben an Jesus Christus. Und dass wir diese Einheit auch leben. In Vers 15 lesen wir von der Liebe. Das ist übrigens ein wunderschöner Vers, dieser Vers 15. Das ist nämlich von meiner Frau und mir der Trauspruch. Liebe bewährt sich ja gerade da, wo Leute anders sind. Manchmal gehen Leute, die so anders sind und anders denken und anders leben, uns ja ganz schön auf die Nerven. Und Liebe heißt, ich schaue dann nicht auf das, was mich von dem anderen trennt, sondern ich schaue auf das, was uns verbindet. Und in der Gemeinde verbindet uns der gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Das finde ich so faszinierend an Gemeinde, dass so unterschiedliche Leute zusammenkommen, die sonst sagen würden, mit dem kann ich gar nicht, aber in der Gemeinde können wir verbunden sein. Und ich diene dem anderen. Vers 16 lesen wir, dass jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft. Also niemand soll auch überfordert werden. Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem menschlichen Körper, mit einem Leib, gleich zweimal in unserem Text, Vers 12 und Vers 16 und indirekt nochmal ein drittes Mal in Vers 13, wo die Gemeinde mit einem Mann verglichen wird. Diesen Vergleich der Gemeinde mit einem Körper, die haben wir mehrfach im Neuen Testament, unter anderem auch nochmal die Geschichte, die Textverse, die wir von den Kindern gehört haben, 1. Korinther 12. Und da geht es ja auch um die Gaben des Geistes. Und wir haben es gesehen, sehr anschaulich, kann ich nicht anschaulicher erklären. Also, jedes Körperteil ist wichtig. Der ganze Körper ist das Tollste, sozusagen, wie wir gehört haben. Und auch der kleine Zeh ist wichtig. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mal mich am kleinen Zeh verletzt hatte und den ganzen Tag nur an den kleinen Zeh gedacht habe. Also, sehr anschaulich, wie wir das eben auch in dem Theaterstück gehört haben und gesehen haben. Und so ist in der Gemeinde jeder und jede wichtig. Und jeder kann dazu beitragen, dass der Leib sich aufbaut in der Liebe, wie es am Schluss unseres Textes heißt. Wir brauchen uns gegenseitig. So hat sich das Gott gedacht. Man kann das vergleichen mit einer Mutter, die hatte ein paar Söhne, die gingen auf eine Bergtour und die Mutter wusste, ja, die kriegen oft Streit, womöglich geht einer verloren. Was macht die Mutter? Sie packt dem einen in den Rucksack die Thermosflasche, dem anderen Wurst und Käse, dem dritten Brot und dem vierten Äpfel und Apfelsinen. Und was erreicht sie? Sie bleiben zusammen, jeder ist auf den anderen angewiesen. Eine Rast mit Tee allein bringt nicht viel und der Wurst im Rucksack hat, der wird auch bei dem bleiben, der das Brot auspackt. Und so ist es auch in der Gemeinde. Dass wir uns ergänzen, dass wir einander brauchen und wie schön, dass es unterschiedliche Gaben gibt in der Gemeinde. Noch eins, was manchmal so als Einwand kommt, wenn man so über Gaben spricht, da sagt manchmal jemand, ja, aber wenn man so nur das macht, wo man begabt ist, das könnte ja dazu führen, dass jeder sagt, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Wer so denkt, hat nicht verstanden, was es heißt, Gaben einzusetzen, zu dienen. Gaben einsetzen und dienen heißt eben nicht nur zu machen, was mir Spaß macht. Paulus schreibt ja Vers 15, dass wir zu Christus hinwachsen. Es geht also nicht darum, sich selbst zu verwirklichen und zu sagen, ja, was kann ich alles Nettes machen, sondern es geht darum, Jesus zu dienen, weiterzukommen im Glauben an ihn und immer zu fragen, wie kann mein Glaube intensiver werden? Und durch Dienst, durch Einsatz für ihn wächst auch mein Glaube, weil ich dann merke, ich bin auf ihn angewiesen. Wie im Wochenspruch, dass es durch seinen Geist geschieht, nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch meine Fähigkeiten, nicht durch meine Kraft, sondern durch ihn, durch seinen Geist. Paulus schreibt dazu, dass wir wahrhaftig sein sollen in der Liebe. Das hört sich erstmal so an, dass damit gemeint ist, dass die Liebe echt und authentisch sein soll. Und das ist auch wichtig. Aber im griechischen Urtext geht es hier zuerst um die Wahrheit des Glaubens. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, hier steht, dass wir wahrseiend in der Liebe sind oder auch der Wahrheit in Liebe verpflichtet. Also Wahrheit und Liebe gehören zusammen, dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wenn wir sagen, ja, wir sind verschieden und wir nehmen einander an, könnte das nämlich zu dem Missverständnis führen, dass man sagt, also, ja, sind ja alle eine Gemeinschaft, egal was einer glaubt, was einer tut, wie einer lebt, alles egal. Nein, das ist so nicht. Gerade, dass wir eine klare Botschaft haben, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes haben, das ist ja das, was uns verbindet. Und wenn wir da nicht klar sind, geht auch die gemeinsame Mitte verloren. Dann fällt die Gemeinde auseinander in Interessensgruppen, die sich vielleicht noch gegenseitig bekämpfen. Und darum schreibt Paulus hier Vers 14, dass wir uns nicht von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Ja, eine Gemeinde ist immer auch gefährdet. Gefährdet durch Lieblosigkeit, aber auch gefährdet durch eine falsche Wahrheit, durch falsche Lehren. Und das Tückische an falschen Lehren ist, die kommen ja oft so recht fromm daher. Also wenn einer sagt, ja, Jesus, das stimmt alles nicht, ist einfach zu erkennen. Aber oft hört sich das erstmal fromm an. Dann heißt es zum Beispiel, ja, Jesus ist die Mitte der Schrift. Wer würde dem nicht zustimmen? Aber dann geht's weiter, ja, und dann müssen wir alles also an Jesus prüfen und da kommt dabei raus, was Paulus so sagt über manche Dinge, wie man so leben soll, das passt ja nicht zur Liebe von Jesus, kann man heute nicht mehr sagen. Und schon ist die Wahrheit vorbei. Oder dann heißt es, Jesus hat ja die ganze Welt versöhnt. Auch das stimmt natürlich. Und daraus wird dann gemacht, naja, also sind ja alle irgendwie dabei, er wirkt auch in anderen Religionen und das ist ja alles irgendwie egal und schon wird es wieder schief. Also passen wir gut auf, auch bei Dingen, die sich vielleicht fromm anhören, dass wir bei der Wahrheit der Bibel bleiben. Wir haben gefragt, ist Gaben einsetzen ein Lust- und Laune-Prinzip? Wir machen nur, was uns Spaß macht? Nein. Alles, was wir tun, soll ein Dienst sein. Ein Dienst zur Ehre Gottes. Und ein Dienst für Jesus. Und zwar für den Jesus, von dem wir in der Bibel lesen. Wenn die biblische Lehre in der Gemeinde nicht mehr klar ist, nützen die Gaben auch nicht viel. Und wenn ich an einer Stelle begabt bin, heißt das ja auch nicht, dass ich nur was mache, wenn es mir gerade Spaß macht. Selbst wenn ich begabt bin, wenn ich zum Beispiel gerne einen Hauskreis leite, kann es trotzdem sein, dass ich mal sage, heute habe ich keine Lust. Ich habe was anderes zu tun. Oder ich bin so im Stress. Vielleicht geht es mir nicht so gut. Oder es gibt Probleme in der Gemeinde, also lieber nicht. Nein, seine Gaben einzusetzen, heißt dann auch treu zu sein, dran zu bleiben. An der Stelle, wo Gott mich hingestellt hat. Da, wo Gott mir Gaben gegeben hat, hat er mich auch berufen und mir Aufgaben gegeben. Und wie schön, dass wir auch hier in Truppach-Seelbach, in unserer Gemeinde, egal wo wir herkommen, dass Gott uns ganz viele Gaben geschenkt hat. Was für ein Reichtum. Und so können wir uns freuen darüber und ihm dienen. Und dann haben wir nicht die Verhältnisse von Popenhausen. Da kann der Geist Gottes immer neu wirken. Und das ist doch was Schönes, gerade zu Pfingsten. Der Geist baut die Gemeinde, das ist auch ein Pfingstwunder. Und so macht Gott uns heute Morgen Mut, dass wir in diesem Sinne eine pfingstliche Gemeinde sind. Eine Gemeinde, in dem der Geist Gottes wirkt. Auch durch sie, durch mich, durch dich. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du uns unterschiedliche Gaben gegeben hast und dass wir uns gegenseitig ergänzen und stärken können. Hilf, dass wir unsere Gaben entdecken, einsetzen, für dich, zu deiner Ehre, in deiner Gemeinde und dass wir gemeinsam weiterkommen mit dir. Amen.
Wir wollen Fürbitte halten und wem es möglich ist, den möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir sagen dir Dankeschön dafür, dass du uns auf so eine nette und erbauende und motivierende und mutmachende Art und Weise angesprochen hast, unsere Gaben neu zu finden, neu zu entdecken und dass du uns Mut machst, sie einzubringen in die Gemeinde. Herr, du weißt, dass das dazu führt, dass wir eine gute Gemeinschaft haben werden. Danke für diesen Segen, den du dafür schenkst. Herr, und ich bitte dich, schenk doch auch, dass die Kriegsparteien auch ihre Gaben entdecken, die dazu beitragen, Frieden miteinander zu halten. Herr, wirke du durch deinen Heiligen Geist in ihnen. Öffne ihre Herzen und ihren Geist für dich und verschließe ihn für die weltlichen Belange. Mache ihnen klar, dass Waffen und Gewalt keine Lösung für Frieden sind. Oder keine Schaffung für Frieden ist. Dass das keine Grundlage ist, Herr Jesus. Herr, wir danken dir dafür, dass du mit uns gehst, dass du bei uns bist, dass du uns deine schützende Hand schenkst. Wir danken dir dafür, dass du bei allen Missionaren und Evangelisten sein willst in dieser Welt. Wir danken dir dafür, dass du bei unseren Geschwistern in Israel bist, die gegen die Hamas vorgehen, die, ja, man kann es gar nicht mit Worten beschreiben, die Geiseln vorfinden, Herr, die benutzt werden. Herr, ich bitte dich darum, schenk du den Geschwistern ganz viel Kraft, Beistand und schenk du, dass die Hamas dieses sinnlose Kriegstreiben aufhört, dass endlich Frieden einkehrt dort, dass man endlich akzeptiert und versteht, dass du Israel dieses Land gegeben hast und dass man das annehmen kann, Herr. Du kannst Frieden schaffen in den Herzen, in den Köpfen aller, die dort beteiligt sind. Bitte dich auch für Arye Charus-Shalika. Du weißt, er ist Berichterstatter bei der israelischen Armee und muss vieles kommunizieren. Schenk du ihm auch immer die rechten Worte und deinen Segen für sein Tun. Ich möchte dich bitten für uns als Gemeinde, dass wir wachsen und dass bei uns der Friede großgeschrieben wird. Und ich bitte dich darum, dass wir offen sind und dass wir wachsen im Glauben an dich und dass du noch viele Gemeindeglieder hinzutust, dass noch viele dich finden, dass noch viele dieses Kreuz der Auferstehungskirche hier in Trubach-Selbach sehen und dass sie suchend werden und dass sie dich finden, hier bei in der Gemeinde. Und so wollen wir zusammen bitten, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und geht in das Pfingstfest und in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.